Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Leute der Woche mit einem Fotografen, der mit Werbung und mit Mode angefangen hat und dessen großes Thema inzwischen die Natur und die Umwelt ist. Jörg Hovest hatte die großen Fotoprojekte 100 Tage Tibet und 100 Tage Amazonien. Jetzt hat er den Fotoband Helden der Meere veröffentlicht und darin Menschen porträtiert, die für den Erhalt der Ozeane kämpfen. Zum Beispiel Andrew aus den USA an den Stränden von Thailand.
Er versucht, die Korallenriffe vor der Erderwärmung zu schützen und wurde dadurch zum Gärtner der Korallen.
Wie macht er das?
Er setzt die neu aus. Er pflanzt kleine Setzlinge auf schwebenden Netzen in einer Region, wo die Temperatur des Wassers nicht so hoch ist. Und dort hat er die Maßnahme ergriffen, diese permanent zu säubern und zu reinigen und von der schädlichen Alge, die es dazu führt, dass diese Korallen ausbleichen, zu schützen.
Dann haben Sie die Jungs und sicher auch Mädels von Sea Shepherd erlebt vor der afrikanischen Küste, die da und dort was machen.
Die Schutzorganisation Sea Shepherd, auch das sind natürlich meine Helden, das sind Menschen, die größtenteils ehrenamtlich sich dafür einsetzen, das Lebewesen in den großen marinen Gebieten zu schützen. Und zwar in Orte und Gebiete und Länder jeglicher Reglementierung, wo es keine Schutzmaßnahmen seitens der Regierung oder Polizei gibt.
Ja, was machen die da? Was können die überhaupt machen?
Die können viel machen. Sie stoppen zum einen illegale Fischer dort draußen und sie beschützen auch natürlich große Säugetiere, wenn man jetzt an die Wale denkt. Ja, wer unterbindet den Leuten den Walfang? Auch das ist Sea Shepherd, die sich mit sehr dramatischen Aktionen dort wehren und diese Leute davon abhalten, ihr Unwesen zu treiben.
Mir sind aufgefallen in Ihrem Fotoband die Plastiksammler von Haiti. Ja. Wie haben Sie die erlebt?
Ja, Haiti ist an erster Stelle ein sehr schockierendes armes Land der dritten Welt, gebeutelt von zwei großen Katastrophen in den letzten Jahren, wo etwas ganz Essentielles fehlt, und zwar es fehlt die Infrastruktur. Ja, den Menschen bleibt nichts anderes über, als diesen Müll, diesen Dreck einfach vor sich fallen zu lassen. Das heißt, diese ganzen Städte, die Metropolen versinken in ihrer eigenen Kloake, in ihrem Müll. Aber dafür gibt es auch eine Lösung. Ja? Das Projekt zielt auf Lösungen für die Meere ab. Und die Lösung ist so simpel und einfach, wie schon seit vielen, vielen Jahren. Es ist ein Recycling-Konzept, eine Rückführung dieses Rohstoffes in unsere Welt.
Ansonsten sind wir mit unserem westlichen Lebensstil natürlich vermutlich die Hauptverantwortlichen für den Dreck und für den Müll, der produziert wird und irgendwann in den Meeren dieser Welt landet. Frage?
Nicht unbedingt. Ich würde das vielleicht so darstellen, wir rücken das einfach mal ins Positive. Ja? Die westliche Welt, wir haben die Technologie, das Geld und das Wissen, um es heute besser zu machen. Und diese Möglichkeiten müssen wir in der dritten Welt anwenden, damit genau dort das ganze Plastik nicht mehr den Weg in das Meer findet. Und genau, das ist die Zielsetzung.
Haben Sie noch Hoffnung für die Meere?
Absolut. Ich habe ganz viel Hoffnung für die Meere.
Mit dem Ruderboot im Winter über den Atlantik. Das ist der nächste und alles andere als ungefährliche Plan des Fotografen und Abenteurers Jörg Hovest. 2 Monate gemeinsame Überfahrt und dann ist man, so Gott will, und das Wetter mitmacht, am Ziel. Angefangen hat Hovest im Übrigen als Modefotograf und davor war er immerhin 10 Jahre als Model auf den Laufstegen dieser Welt unterwegs.
Ich bin eigentlich gelernter Energieanlagenelektroniker und Freunde von mir haben mich auf so einen, wie hieß es, damals hieß es noch Model-Wettbewerb, haben die mich einfach hingeschickt und da habe ich auf einmal gewonnen.
Wie war es dann in dieser Branche und in dieser Szene?
Völlig verrückt, ja, völlig abgedreht. Man ist von 0 auf 100 auf einmal dem normalen, in Anführungsstrichen, Leben entrissen und lebt in einer Scheinwelt um die ganze Welt und in Saus und Braus. Ja. So muss man sich das vorstellen als junger Mann.
Saus und Braus bedeutet, Sie haben auch richtig viel Geld verdient damals?
Nee, das hat nichts mit Saus und Braus zu tun. Man hat das Privileg, in diesen Saus und Braus, in dem vielen Geld mitzumachen, aber mit Sicherheit hat man das nicht verdient. Im Gegenteil, als junger Mann verdient man da fast gar nichts.
Und die Männer verdienen noch weniger als die Frauen?
Natürlich.
Was waren die Sachen, die Sie gern gemacht haben und was waren die Sachen, die Sie gehasst haben?
Fangen wir mit dem Schlechten an. Also was ich gehasst hat, ist mit Sicherheit diese Ungewissheit, ob man jetzt irgendwann mal einen Job bekommt. Weil auf so einem Casting, muss man sich vorstellen, gibt's hunderte, wenn nicht tausende andere Models aus der ganzen Welt. Und das sind alles wunderhübsche Menschen. Und nur einer bekommt den Job. Mhm. Und was ich geliebt habe an dem Job, ist das Reisen. Ich hatte die Chance, mir die ganze Welt damit anzuschauen.
War für Sie immer klar, Sie machen das über einen bestimmten Zeitraum und gucken dann nach was anderem? Oder war das so eine ungewisse Geschichte?
Eigentlich war es immer ein ungutes Gefühl, denn ich wusste schon sehr früh, dass ich auf ein ganz anderes Ziel verfolgen möchte. Und das war meine Leidenschaft, die Fotografie.
Es gibt ja kaum eine Branche, die mit bestimmten Geschichten oder mit bestimmten möglicherweise auch Vorurteilen behaftet ist, wie diese Modebranche, dass man sagt, also die Models sind magersüchtig. Und was MeToo angeht, da ist doch auch einiges passiert. Wie haben Sie beides erlebt?
Es ist tatsächlich so, für mich ist es natürlich damals ein fester Bestandteil dieser Branche geworden. Also es war undiskutabel, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob jemand dünn sein müsste oder die Männer austrainiert sein müssen. Ja, das ist einfach das Handwerk.
Das musste so sein.
Ja, musste so sein. Und heute verändert sich das Gott sei Dank zum Positiven. Heute ist es viel liberaler geworden in der Darstellung und Veranschauung des menschlichen Körpers, was ich sehr gut finde. Es differenziert sich, aber damals war das nicht so.
Haben Sie Übergriffe erlebt, möglicherweise auch selbst erlebt?
Übergriffe nicht, aber wir haben durchaus erfahren, dass speziell junge Mädchen, oft aus dem Osten, ja, oft mal verschwunden sind. Und ja, Übergriffe weiß ich jetzt nicht genau, aber...
Was meinen Sie mit verschwunden?
Ja, die sind dann nicht mehr dabei oder verschwinden für mehrere Wochen und engagieren sich vielleicht anderweitig. Die jungen Menschen brauchen Geld und da gibt es natürlich auch unschöne Geschichten aus dieser Modelszene, klar. Ja,
was meinen Sie mit unschönen Geschichten?
Ja, ich weiß nicht, ob diese Menschen sich prostituiert haben, aber man sieht das dann natürlich, ja, wenn Leute wiederkommen und wieder gehen und keine Jobs haben, keine Engagements. Und dann auch da gibt es den Gossip und da wird geredet und klar, sowas passiert.
Seit Freitag läuft in Stuttgart die Turn-WM und zwei Frauen sind mit dabei, die in dieser Woche noch in Leute zu Gast waren, bei Nicole Köster. Ulla Koch ist seit 14 Jahren die Cheftrainerin der Frauen und Kim Bui, die aus Tübingen kommt und für den MTV Stuttgart startet, ist mit ihren 30 Jahren eine der erfolgreichsten und routiniertesten deutschen Turnerinnen.
Wenn wir in der Turnhalle sind, sind wir einfach Turnerinnen und ohne das Alter. Natürlich bin ich, was die Lebenserfahrung angeht, vielleicht natürlich schon auch ein bisschen weiter und kann dann auch schon mal helfen oder sagen, oder wenn jemand zu mir kommt oder auch wenn die Emmy kommt, du Kimi, wie hast denn du das und das mal gemacht oder wie siehst du denn das? Dann kann ich natürlich schon, wie soll ich sagen, einfach aus meiner Erfahrung sprechen. Aber an für sich, wenn wir da jetzt rausgehen, ja, ich bin natürlich die Erfahrenere von uns natürlich, weil sie erst mit ihren 16 Jahren natürlich noch nicht die ihre 8. WM turnt. Und ich sehe mich da aber nicht unbedingt als eine Mutti-Rolle oder so, wo viele auch, weiß ich, wenn ich sage, ja, es ist die Turnoma oder es ist die Grande Dame des Turnsports. Ich freue mich einfach auch, dass wir auch jüngere Turnerinnen eben im Team haben. Und ich finde auch, dieser Mix macht es doch erst aus und macht es auch am Ende perfekt.
Ja, wenn Sie drauf gucken, Sie waren schon 4 Jahre im Nachwuchskader, als Emily Petz 2003 auf die Welt kam. Wiegt die Erfahrung die Unbefangenheit auf?
Teils. Also ich bin dennoch immer noch nervös, auch wenn ich schon so lange turne, auch wenn es die so und so vielte EM oder WM ist. Und ich denke, vielleicht ein bisschen weniger nervös, als wenn die Emmy das erste Mal da jetzt aufmarschiert. Aber nichtsdestotrotz, ja.
Ulla Koch, als Cheftrainerin haben Sie gesagt, junge Leute, die von hinten Druck machen, also für mich ist das top, für die Athleten nicht. Sie müssen ja auch die Athleten auf Konkurrenz vorbereiten. Wie machen Sie das?
Das machen die selber. Ich mache es ja gar nicht daran. Ich warte ja darauf, dass die Konkurrenz kommt.
Ja, und wie sieht es aus mit der Konkurrenz? Man hat den Eindruck, wir haben jetzt über Emily Petz gesprochen, startet für die TSG Backnang. Sie und Ellie Seitz für den MTV Stuttgart. Der Süden scheint besonders stark vertreten. Woran liegt das?
Das liegt auf der einen Seite an dem sehr guten Nachwuchsarbeit, die in Stuttgart gemacht wird und in der ganzen Region Baden-Württemberg. Wir haben ja auch in Karlsruhe und Mannheim sehr gute Turnerinnen. Das ganze Schwabenländle und die Badenser, die haben halt noch unheimlich viel Elan und sehr, sehr viele kleine Vereine, die im Nachwuchsbereich sehr gut arbeiten. Der Gegenpol dazu ist der Osten in Chemnitz. Da haben wir auch sehr gute Turnerinnen, wobei der Unterschied zwischen Stuttgart und Chemnitz halt ist, dass die Stuttgarter Eigengewächse haben aus der Region und in Chemnitz, dadurch, dass Chemnitz noch sehr gute Strukturen hat, mit das Internat ist auf dem gleichen Gelände wie die Schule, wie die Sporthalle, die ganze Medizin, wechseln auch viele junge Athleten aus dem Westen nach Chemnitz, weil da die Umfeldbedingungen sehr gut sind. Also beide Stützpunkte entwickeln sehr gute Athleten, bereiten sie sehr gut vor, aber es sind ganz zwei unterschiedliche Systeme. Das ist halt die Vielfalt, die Deutschland hat, halt auch ausmacht, weil wir zentralisieren nicht wie manche andere Nationen. Köln mit Sarah Voss ist auch ein sehr guter Stützpunkt. Wir sind also bundesweit vertreten und wir lassen auch jedem Stützpunkt seine Philosophie. Okay, wir haben Standards, die alle erfüllen müssen, aber wie jetzt die Trainer genau dahin kommen und wer vielleicht da einen Schwerpunkt legt oder eher da, das überlassen wir wirklich den Teams, die vor Ort arbeiten.
SWR 1 Leute der Woche mit Ulla Koch und mit Kim Bui. Vor Beginn der Turn-WM in Stuttgart waren beide Leutegäste von Nicole Köster. Kim Bui ist mehrfache deutsche Meisterin und eine der erfolgreichsten deutschen Turnerinnen. Und Ulla Koch ist seit 2005 die Cheftrainerin der deutschen Frauen. Ihr Vorgänger war übrigens Dieter Koch, der eigene Ehemann.
Also ich glaube, wir beide haben so viele gemeinsame Erlebnisse, Höhen und Tiefen erlebt, dass ich aus vielen von dem, was mein Mann gut gemacht hat, was wir beide gemeinsam nicht so gut gemacht haben, dann das Beste rausgenommen habe, um das auf Deutschland zu übertragen. Wir waren ja beide sehr lange auch Heimtrainer, haben erlebt, wie Heimtrainer integriert wurden oder auch nicht. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn du mal den Posten hast, versuch die Heimtrainer viel mehr an dich zu binden, weil ohne die Arbeit der Heimtrainer kann ich gar kein guter Cheftrainer sein, weil die Hauptarbeit wird in den Stützpunkten gemacht. Und das ist das, was das Team ausmacht.
Kim Bui, Sie studieren technische Biologie. Haben Sie dennoch mal einen Gedanken daran verschwendet, Trainerin zu werden?
Ich bin natürlich nicht abgeneigt, weil ich natürlich weiß, wie viel Erfahrung, wie viel Wissen ich eigentlich da auch mitbringe. Und sag niemals nie, aber natürlich vielleicht auch als Trainerin, vielleicht nicht hauptberuflich, aber zum Taschengeld verdienen. Warum nicht?
Wie hat sich denn so eine WM vielleicht auch verändert? Es gibt ein Riesenrahmenprogramm, habe ich gesehen, da wird Parcours gezeigt. Es gibt noch eine Show der Athleten im Theaterhaus. Sind Turnvereine dann auch nach so einer WM plötzlich voll, weil so ein Rahmenprogramm geboten wird?
Also ich glaube schon. Also selbst mein Sohn wird anreisen mit meiner kleinen Enkelin. Und bei denen steht voll auf dem Programm, in der Kinderturnwelt einzutauchen, in der Hans-Martin-Schleyer-Halle. Okay, sich auch einen Wettkampf anzuschauen, aber dieses Rundherum, das begeistert so viele Leute und das ist das erste Mal, beziehungsweise nach Stuttgart 2007, wo das ja auch schon gezeigt wurde, überhaupt, dass die Schwaben da eine WM präsentieren, die über den eigentlichen Leistungssport hinausgeht und zeigt, dass Turnen ganz, ganz viele Facetten hat. Und das finde ich super gut.
Und Kim Bui, vielleicht können Sie diese Disziplin Parcours einfach mal beschreiben für alle, die das vielleicht jetzt gerade zum ersten Mal hören.
Ja, also bei Parcours geht es ja darum, oder es ist auch meistens entweder draußen oder auch in der Halle, dass man über bestimmte Hindernisse rennt und Saltos springt. Nicht ganz so präzise, so wie wir es im Turn machen, also so gar nicht, sondern eher so Street-Style eben mäßig. Ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber das kann man ja vielleicht einfach mal googeln.
Kann man gucken und auf dem Schlossplatz draußen in Stuttgart wird es dann auch zu
genau,
sehen sein.
Genau, oder so.
Gibt es denn eigentlich die Turnnation?
Also wir sind eine.
Und das müssen Sie ja sagen.
Nein, da gibt es natürlich die Amerikanerinnen.
Die haben sich ja schon bereits qualifiziert für die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr. Mit welchen Erwartungen gehen Sie jetzt in diesen Wettkampf?
Also ich oder wir möchten gerne den Zuschauern zeigen, wie viel Spaß es uns macht. Und natürlich erstes Ziel ist die Olympia-Qualifikation. Ein ganz hervorragendes Ziel oder herausragendes ist natürlich so ein Mannschaftsfinale, um zweimal zu zeigen, dass wir da sind und dass wir beweisen wollen, dass wir zu den besten 8 Nationen der Welt gehören. Das wird ungemein schwer werden und das ist das, was das Team im Moment sehr gut meistert. Uns selber so ein hohes Ziel zu setzen, aber mit so viel Freude und Spaß im Training zu sein, dass das gar nicht so erdrückend wirkt, dieses Ziel. Und ich meine, wenn wir dann einen tollen Wettkampf turnen, dann können auch alle die an den einzelnen Geräten hervorragend sind, auch ihr Bestes natürlich geben. Und dann werden wir weitersehen, ob es für ein Finale reicht und auch nicht.
Alles Gute dafür schon mal. Und Kim Bui, Sie haben es eben kurz erwähnt, Sie haben Rituale. Was ist denn so ein Ritual, bevor Sie in die Halle gehen oder in den Wettkampf?
Definitiv Kopfhörer rein in die Ohren und laut Musik hören.
Wie und warum altern wir? Was hält uns jung? Gibt es eine biologische Uhr? Und wenn ja, können wir die zurückdrehen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Bremer Altersforscher Professor Sven Völpel. Extrem wichtig, um gesund alt zu werden, ist Bewegung, ist ein intaktes Umfeld und die richtige Ernährung. Weshalb Sven Völpel meistens so in seinen Tag startet.
Erstmal eine Zitrone auspressen.
Okay.
Die Zitrone drücke ich einfach aus, also mit den Händen, trinke sie. Währenddessen setze ich dann schon Kräutertee auf und dann noch einen Ingwertee, also frischer Ingwer mit Bergtee gemischt.
Ingwer ist gut.
Ingwer ist sehr gut, ja. Ist einer der lebensverlängernden Nahrungsmittel auch.
Was ist, abgesehen vom Geruch, mit dem Knoblauch?
Knoblauch ebenfalls. Es ist natürlich sehr stark aktivierend fürs Nervensystem. Aber ansonsten ist Knoblauch natürlich auch antiseptisch. Das heißt, Bakterien gehen, werden reduziert zumindest und Blutdruck geht nach unten. Also Knoblauch, Gefäße weiß man, Verengung. Also sehr, sehr gut ist Knoblauch. Ja.
Wie viele Dutzend Anti-Aging-Kräuter haben Sie zu Hause?
Also das sind gut 100 Stück, die auf dem Balkon, im Garten und überall gepflanzt sind. Und hat auch ein bisschen Hintergrund, weil eigentlich jede Pflanze an sich schon ein Pflanzen-, also ein Insektenvernichtungsmittel in sich trägt.
Ja.
Wenn man also zu viel von einer Pflanze isst, dann schadet man sich. Das ist dann quasi wirklich giftig. Und deswegen zupfe ich halt von jedem bisschen, also von Petersilie bis Basilikum, Schnittlauch, bis dann hin zu den tatsächlichen Anti-Aging-Kräuter wie Fotiang oder Thiagolern, also das Unsterblichkeitskraut.
Da sollte man sich dann schon auch ein bisschen auskennen. Lassen Sie uns ein paar Zahlen auf den Tisch legen, was die Altersentwicklung in der Welt angeht. Irgendwo habe ich gelesen, dass die Lebenserwartung mit jedem Jahrzehnt um 2,5 Jahre steigt. Stimmt das?
Das stimmt tatsächlich und das heißt, damit sind wir ungefähr 7,5 Jahre älter als unsere Eltern, werden älter und sind auch biologisch jünger und die wiederum 7,5 Jahre in etwa als deren Eltern, also unsere Großeltern.
Wir heißt die Menschen in Deutschland, in Europa oder in der ganzen Welt?
Ah, das sind Statistiken, die eigentlich weltweit auch sind. Also natürlich wird nicht in der ganzen Welt erhoben, hauptsächlich in Europa, aber das ist weltweit auch gültig.
Dann gibt es dieses, möglicherweise ist es ja auch ein Klischee oder ein Vorurteil, dann gibt es ja diese Zahl, wonach Frauen immer älter werden als Männer. Stimmt das?
Jein.
Also Jein heißt?
Ein klares Jein heißt, es ist tatsächlich so, ungefähr 7 Jahre leben Frauen länger. Deswegen gibt es auch viele ältere Frauen, die dann tatsächlich alleinstehend sind. Es hat sich aber gezeigt, dass es wahrscheinlich an Verhaltensweisen liegt, denn in den gleichen Bedingungen, sprich in einem Kloster, werden Männer und Frauen nämlich gleich alt.
Und wie unterschiedlich sind die Lebensbedingungen dann in nicht klösterlichen Zusammenhängen?
Die sind so, dass natürlich der Mann ein bisschen mehr Testosteron hat, ein bisschen risikoreicher lebt. Das heißt, da wird halt schneller gefahren mit dem Auto. Es wird vielleicht ein bisschen schwerer gearbeitet. Es wird mehr Alkohol getrunken, mehr Zigaretten geraucht, vielleicht mal ein bisschen länger gefeiert. Also das Risikobereitschaft und die Verhaltensweisen also sind eben dann nicht so gesund wie bei den Frauen, die halt vielleicht doch öfters einen Salat essen als vielleicht ein blutiges Steak oder ein Schnitzel und ein Schweinebraten. Und insofern kommt es dann auch zu einem längeren Leben der Frauen.
Ist die Lebenserwartung von Männern in Russland nach wie vor so trostlos?
Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ich glaube ja. Also es liegt natürlich am sehr überholten Alkoholkonsum, vor allem auch in den ganz harten, eben dem Wodka.
SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit dem Altersforscher Sven Völpel, der im Detail untersucht, was uns altern lässt und wie man diesen Prozess aufhalten bzw. verlangsamen kann. Dass wir immer älter werden, ist Fakt. Jede Generation wird im Schnitt 7,5 Jahre älter als die Vorgängergeneration. Oder anders gesagt, alle 10 Jahre leben die Menschen 2,5 Jahre länger.
Also momentan ist die Entwicklung tatsächlich so, dass es weitergeht. Das heißt, wir werden immer älter. Man muss allerdings dazu sagen, dass das maximale Alter, das wir erreichen, also so bei circa 120 liegt, je nachdem, ob ein Fall eben über 120 ist oder nicht, wo man sich noch streitet darüber wissenschaftlich, ob die tatsächlich die älteste Mensch geworden ist.
Diese Frau aus Frankreich.
Richtig, genau. Aber es ist so, dass auf jeden Fall 119 erreicht worden ist. Das ist ganz, ganz gesichert. Mhm. Und die älteste lebende Frau in Japan ist momentan 116 Jahre alt. Mhm. Aber das scheint so die Grenze zu sein. Das heißt, unser Durchschnittsalter steigt, also wie wir alle älter werden, aber nicht das maximale Lebensalter, was Menschen erreicht haben.
Was hat die 122-Jährige, wenn sie denn so alt geworden ist, oder die 116-Jährige anders gemacht als wir?
Also es ist so, dass man viele Faktoren untersucht hat, dass es egal ist, ob eine keine Kinder hatte, 21 Kinder, in einem Ort gelebt hat, in mehreren Orten gelebt hat. Das Einzige, was eigentlich immer gleich war, sind zwei Sachen. Einerseits keine der wirklich Super Centauri, also die Menschen, die so lange gelebt haben, war tatsächlich übergewichtig. Mhm. Und der zweite Faktor, ganz, ganz wichtig, das sind alles Menschen, die das Leben sehr positiv sehen und auch lösungsorientiert. Und selbst wenn sie zum Beispiel Augenlicht ein bisschen verlieren oder schlechter sehen können, dann sehen sie es positiv und sagen zum Beispiel, aber ich kann doch die Rosen noch in Gedanken blühen sehen.
Das soziale Leben, das Eingebundensein in ein soziales Umfeld, in eine Familie, wie wichtig ist das für den Faktor Altwerden?
Das ist zentral wichtig. Man hat ja untersucht, die Menschen, die in den sogenannten blauen Zonen leben, also den Zonen, wo man besonders alt wird, zum Beispiel in Sizilien oder auch Okinawa, da ist es tatsächlich so, dass es die soziale Einbindung sehr intensiv ist. Das heißt, Menschen sind erstmal von der Aktivität, ja, die bauen noch ihr eigenes Gemüse an im Garten mit 100. Die machen ihre Gymnastik, aber vor allem, die gehen auch regelmäßig, also mehrmals in der Woche, zusammen zum Singen, vielleicht zum Kartenspielen, zum Tanzen, auch zusammen trinken. Dann tanzen die halt die Nacht durch, egal in welchem Alter. Ja. Und immer sozial eben eingebettet zu sein.
Also Großfamilie ist eigentlich lebensverlängernd?
Großfamilie ist auch lebensverlängernd, weil man einfach die soziale Interaktion hat. Und das ist natürlich in Deutschland eben momentan nicht ganz so gut.
Und die anderen Geschichten, von denen man sagt, das ist nicht so gut, wie nochmal ein letztes Mal die Französin. Sie hat geraucht, sie hat Wein getrunken, Portwein glaube ich. Und sie hat jeden Tag Kuchen gegessen. Das spielt dann plötzlich keine Rolle mehr?
Da gibt es auch wieder mehrere Faktoren. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie war es wirklich und ist tatsächlich die 121 geworden, oder man meint, es sind Vermutungen, dass sie die Identität, also die Tochter ihre Identität angenommen hat und dann wäre sie auch 99 geworden. Da gibt es verschiedene jetzt momentan wissenschaftliche Untersuchungen darüber, die das Gegenteil aussagen. Wird sich vielleicht noch in der nächsten Zeit klären. Aber es ist tatsächlich so, dass Dinge wie zum Beispiel Rauchen oder Kuchen essen natürlich auch in Maßen oder auch Alkohol trinken in Maßen natürlich auch nicht unbedingt ganz ungesund sind. Und es gibt natürlich auch andere Dinge, wie zum Beispiel wann man was isst, die Zeitfenster, die extrem ausschlaggebend dafür sind, ob eben Gifte wie zum Beispiel vom Rauchen zuschlagen oder nicht.
Am Freitag hatte Nicole Köster einen in fast jeder Beziehung ungewöhnlichen Leutegast. Raul Schorrige kommt aus Münster in Westfalen. Er schmiss die Schule und lernte in Spanien Clown. Er trat als Clown Correggio in der halben Welt auf, bis er im Jahr 2000 Produzent des chinesischen Nationalzirkus wurde. Das ist fast 20 Jahre her. Und in Leute erinnerte sich Schorrige daran, mit welchem China-Bild er zum ersten Mal nach Peking flog.
Ich hatte so noch dieses Bild, China, es sind diese vielen Menschen auf mit blauen Uniformen, Mützen, roten Sternen drauf und fahren Fahrrad. So, das war so die Geschichte. Das war so das Bild, was ich hatte. Oder das Bild so von den Shaolin-Mönchen. Also ich hatte ein ganz anderes Bild als das, was China mir dann bot, als ich da das erste Mal ankam. Nichtsdestotrotz haben sich viele Dinge, die ich Gott sei Dank vorher gelesen habe, bewahrheitet. Also die Art und Weise, Geschäfte zu machen und so, das war schon sehr speziell.
Wenn wir jetzt aber gerade mal auf die aktuelle Situation blicken. Gestern hat China den 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik gefeiert. Die größte Militärparade der Geschichte. Das war ja auch eine reine Demonstration der Macht, um das Volk einzuschüchtern.
Ja, ich glaube, das Volk, witzigerweise, ich sehe das ja immer an der Reaktion meiner Artisten, die ja auch schon weit gereist sind, die ein bisschen was von der Welt mitbekommen haben, die hoffentlich durch mich auch einen anderen Blick auf manche Dinge bekommen haben, aber da sind sie dann alle unisono so, dass sie das auf ihren Facebook-Seiten oder auf ihren Social-Media-Seiten posten, die Bilder. Das war nicht einschüchtern, das war ganz eher so, ja, da sind wir alle stolz, wir sind Teil dieses Großen. Ich glaube, das war eher, ging es darum, uns alle einzuschüchtern, um zu sagen, hallo Leute, hier ist... Und das ist ja übrigens witzigerweise auch der Geburtsort der chinesischen Akrobatik. Früher haben die chinesischen Armeen Akrobaten gehabt, die vorne Salti geschlagen haben oder große Pyramiden gebaut haben. Um Neudeutsch würde man das Posen nennen, um zu sagen, hört mal zu, wenn ihr euch mit uns anlegt, dann sieht das gleich so aus. Und im Endeffekt war das gestern nichts anderes.
Wenn wir nochmal bei der Politik bleiben, gerade in Hongkong hat man den Eindruck, das ist ein Pulverfass. Wie lange wird es dauern, bis dort die Demonstrationen gewaltsam niedergeschlagen werden?
Nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass die Chinesen daraus gelernt haben. Und ich hoffe auch, dass beide Seiten verhalten sich da gerade sehr unchinesisch.
Inwiefern?
Ja, weil sie überhaupt alle diese Formen der Metaphern und der Diplomatie, die eigentlich typisch chinesisch wären, die haben sie alle nicht. Die haben ja schon etwas in den ersten Schritt erreicht, die Aktivisten, was ja ziemlich gut war. Und dann hätte man einfach jetzt erwartet, dass sie so ein Wu-Wei, so ein aktives Nichthandeln erstmal haben, einen Moment, um dann im nächsten Schritt weiterzukommen. Oder dass sie vielleicht jemanden einladen. Es gibt ja diese 36 Stratagemen, die die Chinesen eigentlich mit der Muttermilch bekommen, wie sie Verhandlungen oder Geschäftsverhandlungen führen. Oder wenn man Sun Tzu gelegen hat, die Kunst des Krieges, dann weiß man eigentlich, dass diese Aggression völlig unchinesisch ist. Deswegen kann man da nur an beide Seiten appellieren, dass sie so wieder ein bisschen zu ihrer Kultur zurückfinden.
Sie glauben, mit Geduld käme man also eher zum Ziel. Warum ist denn diese Strategie, die Ihrer Meinung nach China früher verfolgt hat, warum ist die ins Wanken geraten?
Ja, also ich glaube schon, dass das der globale Einfluss ist, dass man natürlich so wie, ich nenne das immer so, der Mittelpunkt des chinesischen Lebens ist ja das Teehaus und jetzt haben die Teehäuser andere Namen. Die heißen jetzt Starbucks, McDonald's und so weiter. Und so ist es auch bei anderen Geschichten. Also da ist die Vermischung mit dem, was wir so auf der ganzen Welt haben, ziemlich groß. Das ist ja das Problem, was wir, glaube ich, nicht nur in China haben, sondern das haben wir auf der ganzen Welt irgendwo, dass die Identifikation mit den eigenen Dingen nicht mehr so funktioniert und dann vermischt man was und dann ist passiert halt schlecht.
Die Leiter am Fuße des Lächelns. Das ist der sehr poetische Titel eines Buchs, das der Clown und Zirkusmanager Raoul Schorrege über sein abenteuerliches Leben geschrieben hat. Seit fast 20 Jahren ist Schorrege Produzent und Manager des chinesischen Nationalzirkus.
Wir haben so viele verschiedene Programme, aber das Spektakulärste an sich ist bei allen Chinesen immer, dass sie etwas tun, was wir mit unserem Fassungsvermögen gar nicht kapieren. Also, weil die eben die Schwerkraft aufheben. Also das ist jetzt ein bisschen kryptisch. Ich erkläre das mal so. Also jemand jongliert 5 Teller an der einen Hand. Und dann jongliert er 5 Teller an der anderen Hand und dreht sich dann um die eigene Achse, um eine Rose an seiner Ferse aufzuheben, mit dem Mund. Dann können wir alle nachvollziehen, dass das schwer ist. Und das ist so ein typisches Sinnbild. Also das ist so ganz klassisch für alle Sparten der chinesischen Akrobatik, egal in welchem Programm.
Ja, da gibt es zum Beispiel jemanden, der seit er 8 ist, Vasen auf dem Kopf jongliert hat. Und zwar 11, 12 Kilo schwere Vasen. Man denkt natürlich bei China automatisch auch an Drill. Wie viele Stunden verbringen die Artisten mit Training?
Die verbringen sehr viele Stunden. Also die verbringen immer noch 5 bis 6 Stunden jetzt, wenn sie hier unterwegs sind, mit Training. Also das ist auch klar. Also das muss man. Und der Drill, das ist natürlich wirklich auch ein Bild, das man davon hat. Aber ich finde, das müssen wir ja vielleicht jetzt auch mal vergleichen mit Bundesliga-Fußball oder mit Leistungssport woanders. Also, dass das nicht in einem Wochenend-Workshop gelernt werden kann, ist ja relativ klar. Bei den Chinesen gibt es eine relativ gute Struktur. Die ist so, dass in diesen Zirkusgruppen, die alle staatlich sind, gibt es 3 Generationen. Und sie haben die Generation der Schüler, das geht von 6 bis 16. Dann haben sie die der Auftretenden von 16 bis 30 plus und dann haben sie die Generation der Lehrenden, die dann, sage ich mal, zwischen Mitte 30 und Mitte 40 ist.
Aber für all die Lehrenden wird wahrscheinlich gar nicht so viel Platz sein. Was passiert?
Sie kriegen dann andere Jobs. Ja, die kriegen dann andere Jobs, die werden dann Choreograf, kümmern sich ums Kostümbild und so weiter. Was ich damit nur sagen will, weil wichtig ist insgesamt, dass es ein Kollektiv gibt, dass es diesen Generationsvertrag untereinander gibt. Das macht dann insgesamt die Stärke eines solchen Teams aus, ja. Und ich, nur um das nochmal mit dem Drill zu sagen. Man muss da unterscheiden zwischen Drill, weil Leute irgendwas erreichen wollen. Und ich glaube, dass da eigentlich ehrgeizige Akrobaten fast schon viel schlimmer sind. Die muss man eher vor sich selber schützen als vor irgendwelchen Lehrern. Das ist der eine Weg, den finde ich durchaus in Ordnung. Und das ist auch, das ist vergleichbar mit Ballett, mit allem anderen auch. Was ich nicht akzeptiere, und da habe ich mich sehr häufig schon sofort umgedreht, ist, wenn einfach Lehrer ihre Machtposition ausnutzen und die sozusagen.
Das gibt es natürlich auch.
Ja, natürlich. Und das gibt es wie überall, gibt es schwarze Schafe und das gibt es dort auch. Und das versuche ich zu verhindern.
Eins gehört. SWR 1.